Und dann kommt dann mal so ein Gag und dann verweist er auf die sexy Sportsclips, die der Felix vor 10 Jahren immer gerne scheinbar gesehen hat, oder was?
Ja, absolut. Großer Fan. Wegen mir wurde das lange fortgeführt.
Der Rose.
Herzlich willkommen, liebe Berufsjugendliche, liebe sanfte Kassettenkinder. Heute darf nach Herzenslust geschmunzelt werden. Bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele. So zumindest dachten wir im Vorfeld. Wir, das ist er, der Pommes-Sommelier mit der Nutella-Schnute, der zum Aufstehen 1 Liter River Cola trinkt. Proteinshake is his middle name. Ich gebe euch
Felix Scharlau.
An seiner Seite ich, der Hund, Linus Volkmann. Wir schauen heute alten Bekannten beim Älterwerden zu. Es dreht sich alles um die endlich erwachsen Reihe der 5 Freunde. Wir sprechen über die 5 Freunde essen glutenfrei.
Seit wir zusammengezogen sind, mache ich ja eure Zimmer sauber. Und dabei habe ich in den letzten Tagen diese Dinge hier gefunden. Eine leere Törtchenpackung.
Tja.
Eine leere Tüte Gummibärchen.
Ach, na.
Und einen leeren Pizzakarton.
Ja, Felix, dann auch nochmal von meiner Seite aus. Schön, dass du dir wieder ein bisschen Zeit freigeräumt hast in deinem Influencer-Alltag und hier bei uns bist, um über die 5 Freunde in der Zukunft zu reden. Hallo Felix.
Hallo, gerne Linus.
Du hast gesagt, dass du jetzt etwas nasal unterwegs seist. Und zwar nicht, weil du so ein ganz feiner Mann bist, sondern weil du dich gar nicht so gut fühlst. Was ja auch nochmal eine Leistung ist, dass du trotzdem hier antrittst.
Ja, das würde ich auch mal, vielleicht kleinen Applaus zu Hause. Danke, danke. Ja, reicht. Danke. Jetzt reicht's aber. Vielen Dank. Ja, Linus, ich habe gestern dieses Hörspiel zum ersten Mal gehört, bin direkt danach krank geworden. Ich sag mal so, Herr Richter, keine weiteren Fragen.
Ja, man könnte denken, wieso denn so ein lustiges Hörspiel und der Mann wird gleich krank? Ja, liebe Zuhörenden, es kann durchaus eine Koexistenz zwischen Virus und diesem Hörspiel existieren. Felix, aber ich dachte, wir können einfach erstmal so ein bisschen das Geplänkel machen. Die Leute wissen ja schon, du hast hohes Fieber. Aber wie ist es denn sonst so? Ich hatte ja beim letzten Mal etabliert, dass wir vielleicht so ein bisschen plänkeln über so Hörspielthemen, damit die Leute, die uns nicht so gut kennen oder die halt total heiß sind auf Hörspiele, nicht so außen vor stehen. Wie stehst du dazu nochmal?
Ist eine gute Idee. Also wir hatten das ja beim letzten Mal schon thematisiert, ne? Die Hobbit-Folge. Da rechne ich damit, dass da 60.000, 70.000 neue Abonnenten hinzugekommen sind und die hocken jetzt hier alle und warten, was passiert, ne? Die könnten zwar in die Vergangenheit reisen, die alten Folgen hören, aber die wollen einfach wissen, was ist jetzt gerade up to date. Deswegen, die müssen wir jetzt einsammeln und so ein bisschen pampern auch. Das ist eine gute Idee mit den Hörspielfragen. Was hast du denn für eine Frage?
Liebe Fans der Gegenwart, wir sind ein sehr gegenwärtiger Podcast, ne? Also wo die anderen alle so tranig zurückblicken, da sind wir weit vorne und deshalb sprechen wir auch eben heute, 5 Freunde werden endlich erwachsen, und aber vorher lernen wir uns auch so kennen hier. Also ich weiß ja eigentlich schon alles, Felix und ich, wir sind lange Zeit befreundet, aber auch der Podcast ist immer so eine Möglichkeit, ein kleines Update zu bekommen. Und Felix, was mich interessieren würde hinsichtlich Hörspiel, ne? Wie wichtig sind dir eigentlich die Cover gewesen, gerade Kassettencover? Du sitzt ja jetzt vor mir, ich kann es ja verraten, ohne Brille. Du hast ja sehr schneidende Augen. Wie wichtig sind dir diese Kassettencover immer gewesen?
Ja, also zunächst, man merkt, dass wir uns nicht mehr so häufig privat begegnen. Du kriegst gar nicht mit, wie sehr ich hier so erblinde, ne? Ich bin der Typ, der im Supermarkt dann immer so mehrere Brillen übereinander dann so hochschieben muss auf die Stirn, weil er seinen Einkaufszettel auf dem Handy nicht lesen kann. Also, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Früher hatte man ja noch gute Augen und hat dann wirklich auch diese Kassetten dann da, na, das Cover so rausgenommen, innen gelesen und dann auch vorne drauf geschaut. Das war schon wichtig, glaube ich, auch als Erstkontakt im Laden. Bei Platten war es aber tatsächlich viel schöner. Bei Platten fand ich auch toll, dass da hinten so viel Platz war. Da waren die Klappentexte oft viel länger und da gab es noch so zusätzliche Informationen und irgendwelche Bilder. Und auch, was ich total wichtig fand als Kind, während man ein Hörspiel gehört hat auf einer Platte, hat man hinten bei ganz vielen Labels dann unten so klein andere Cover gesehen aus der Reihe. Oder befreundete Hörspiele, wollte ich schon sagen, also verwandte Hörspiele. Und war dann ganz interessiert, oh, was ist das dann wohl? Das hätte ich auch gerne. Und es hat mir gut gefallen. Heute ist mir das alles tatsächlich gar nicht mehr so wichtig. Also ich mag das Audioerlebnis und ich höre ja, habe ich ja ganz oft schon gesagt, ganz viel zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und da ist mir das dann auch alles egal. Also da möchte ich es einfach hören und fertig.
Ja, dass du das sagst mit den Begehrlichkeiten, dass man, es gibt ja dann auch auf dem Inlay von Platten war dann früher auch öfters mal so der Katalog nochmal abgedruckt und dann hast du halt gesehen, was du schon hast und vor allem auch, was du noch nicht hast. Also ich habe das sehr genossen. Ne? Man muss ja sagen, das ist eine Prä-Internet-Zeit, wo Visualisierung und wo sowas halt immer noch ein verknapptes Gut war. Das musst du dir kaufen, das musst du dir leihen, sonst hattest du ja gar keinen Einblick im wahrsten Sinne des Wortes in so andere Welten und ich liebe das Starren auf Cover. Also und ich mag natürlich deshalb diese kleinteiligen Sachen sehr gerne. Also ich mag dieses Airbrush-Ding. Was ich total doof finde, sind dann so sehr grafische Cover. Also so, ich weiß nicht, ob du die Beatles kennst, Felix, da gibt's ja dieses legendäre weiße Album und da haben wir mal nichts draufgeschrieben. Oder Dark Side of the Moon, Pink Floyd, das war vor deiner Zeit, ne? Irgendwie nur so ein Dreieck und da geht da so ein Regenbogen durch. Also das finde ich immer scheiße, wenn die Leute denken, so, ich mache hier mal in meinem großen Artwork ein Statement, in dem ich nicht so viel draufpacke. Ich finde überladen immer besser. Viel hilft viel, auch bei Covern.
Ja, das hast du relativ exklusiv. Witzigerweise habe ich gestern, glaube ich, erst irgendwo einen Trailer gesehen für einen Dokumentarfilm über diese Firma, die unter anderem Dark Side of the Moon das Cover gestaltet hat. Die haben nämlich ganz vieles gemacht, ich kannte die nicht. Und da gibt's eine Doku drüber, weil die halt so legendär hier diese tollen Cover, wisst ihr noch damals und so weiter. Also ja, klar, ikonografisch ist das ja alles, aber schön muss man es trotzdem nicht finden. Denk mal an das Joy Division Ding zum Beispiel. Das ist total wiedererkennbar, aber gleichzeitig muss man jetzt nicht schön finden. Ich verstehe das schon.
Ja, da sind ja wenigstens so viele, diese Amplituden, da ist ein paar, kann man sich vielleicht noch reingeheimnissen, was das für ein Geräusch nachahmt. Also ich möchte immer, dass viel irgendwie überall drauf ist. Deshalb mag ich ja auch zum Beispiel alte Jugendmagazine so gerne, so Bravos. Und wollte immer meine Fanzines, ich habe immer so selber so Heftchen gemacht, sollte immer ganz viel drauf sein. Meine Lieblingscover sind Hanni und Nanni gründen einen Club und Ungeheuer aus der Tiefe von der Gruselserie. Felix, hast du auch noch mal ein schönes Cover jetzt hier, um alle Älteren mal zu triggern, wo du sagst, das habe ich immer gerne angeguckt. Ich habe dir auch Eiger Rasch einen zerknüllten Kalender zum Geburtstag geschenkt.
Ja. Also der kam zerknüllt an, muss man dazu sagen, aber ist nicht so dramatisch. Ich hänge ihn noch auf. Ja, diese Eiger Rasch Cover, die sind ja sehr berühmt. Da ist ja auch jetzt gerade wieder eine Ausstellung. Ich habe auch schon mal eine gesehen. Da finde ich manche Cover wirklich immer noch total schön, tatsächlich. Ich mag die Schwarze Katze zum Beispiel. Und hatte ich ja in unserer exklusiven Folge bereits erwähnt, die wir auf Kassette gepresst haben. Leider ausverkauft. Das Cover von dem Karpatenhund. Finde ich eigentlich das allerbeste überhaupt. So. Aber bei Europa, da muss also drei Fragen sein, muss man eh aufpassen, das lebt halt sehr stark von diesem Schwarz. Das ist so der Selling Point, dieser Rahmen, der den Bildern gegeben wird, das ist schon ziemlich unique und also da ist das Design wirklich herausragend auch für die damalige Zeit. Sieht sehr retro aus heutiger Sicht, aber damals war das, glaube ich, total krass.
Hattest du, hatte ich nicht mal ein T-Shirt oder warst als an Fasching als das Drei Fragezeichen und der Phantomsee. Das verbinde ich so ein bisschen mit dir. Vielleicht, weil du so ähnlich aussiehst.
Ja, das habe ich doch bestimmt vor 2 Jahren schon mal in der Folge gesagt, dass mein Freund Elmar, schöne Grüße, der hört auch diesen Podcast, dass der damals, der ist Grafiker und der hat uns so T-Shirts gemacht für die Gruppe.
Genau.
Wir haben dann so Phantomsee-T-Shirts. Da gab's, glaube ich, noch gar kein Europa-Merch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute geht man ja in einen Laden rein, keine Ahnung, Buchladen. Und da sind dann 20 Quadratmeter abgesperrt, wo der ganze Europa 3-Fragezeichen-Merch von vor 3 Jahren abverkauft wird zum Schleuderpreis. Frühstücksbrettchen, Handtücher, was weiß ich was. Also der ganze Kack da. Früher gab's das nicht, da hat man sich das selber gemacht. Das war hinten designt wie so ein Football-Shirt mit einer Nummer. Mhm. Und dann stand da Rocky Beach Tyrants, also Tyrannen von Rocky Beach. Und oben stand Java Jim drüber, passend zur Folge. Ist ja logisch. Das war schon ein Gesamtkunstwerk.
Ach, ganz toll. Ja, was sind eure Lieblingscover gewesen? Schreibt es uns in die Kommis. Ah nee, wir sind ja gar nicht bei YouTube.
Stimmt.
Naja, dann schreibt es uns an unsere geile Feedback-Adresse, denn wir unterhalten hier auch ein Kommunikationsimperium, möchte ich sagen. ausnahmederose@gmx.de. Da kann man uns schreiben und wir haben auch Beweise dafür mitgebracht, würde ich mal sagen. Ja, denn uns wurde schon geschrieben. Ja, liebe Neuen, da staunt ihr. Ihr müsst noch aufholen. Felix, hast du uns ein bisschen Post mitgebracht?
Nee, ich wollte dich heute mal glänzen lassen und hab's einfach mal gelassen. Ich dachte mal, das, was du jetzt gleich da vorliest, das muss jetzt alleine wirken und das tut es bestimmt auch.
Ausgezeichnet. Nein, kein Problem, Felix. Das ist so schön, dass du mich hier so in Szene setzt, weil ich ja auch so gut lesen kann.
Stimmt. Ne?
Ich heiße Laramie Brand, aber meine Freunde sagen Larry zu mir. So heißt es in Larry Brand Folge 13. Das schreibt uns Philipp. Und er bezieht sich auf unsere vorletzte Folge, Marotsch, der Vampirkiller, wo Felix und ich haben uns so ein bisschen lustig gemacht darüber, dass Larry, was das für Name sei, ob der von Lerhelm abstammt und so, was das eigentlich bedeutet. Und wurden natürlich jetzt wieder erwischt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, dass tatsächlich in der Folge selber einmal gesagt wird, Larry sei die Abkürzung von Laramie. Klingt logisch.
Peinlich, sag ich mal.
Nicht für mich, also ich habe nichts mit diesen ganzen Larry Brand Sachen zu tun, das hattest du ja mitgebracht.
Ja, stimmt,
meiner Meinung nach war das eine gerade Folge.
Ja, genau, so war es wohl.
Also wir wechseln uns immer ab, jeder schlägt immer einmal das Hörspiel vor und bei mir war es zuletzt der Hobbit, ne? Ich bin halt einfach so der Klassiker von uns.
Ja, wie heißt so, denn, Entschuldigung, du hast es beim letzten Mal ja so schön gemacht, vielleicht willst du nochmal die 13 Zwerge auswendig aufsagen. Das konntest du doch so gut, es war doch deine Folge, oder? Komm, fang mal an.
Du kennst mich, ich bin einfach nicht so eitel, dass ständig, weißt du, jemand, der jongliert, da denkt man ja auch nicht, zeig's uns die ganze Zeit, sondern es ist gut zu wissen, dass er es könnte, aber nicht tut.
Oin, Kloin, Bifur, Bofur, Bomwur, Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Torin. Ungefähr, vielleicht habe ich welche vergessen.
Sehr gut. Felix spricht schon im Fieber. Mhm. Ich mache weiter mit dem Feedback. Lieber Linus, ich habe die neue Folge noch nicht komplett gehört und muss dich doch schon korrigieren. Das ist mir natürlich nicht so recht. Die Leute hören das und dann unterbrechen sie schon recht früh um Schreiben wütend. Auch in Zombie-Szenarien kommt der Sex nicht zu kurz, wie etwa in Return of the Living Dead von 1993. Dann hat er noch ein Beispiel angeführt, aber das werde ich aus Pietätsgründen lassen, um die Totenruhe nicht zu stören. Enttäuschte Grüße, Lukas. Also wir haben die sexinteressierte Zombie-Lobby verärgert mit meiner Behauptung, dass man, wenn man sich gegen Vampire entscheidet, weil die so sexualisiert sind und zu Zombies geht, dass man da irgendwas hat, wo kein Sex vorkommt. So die Untoten, das ist halt nicht so ein Fick-Genre, währenddessen so der geheimnisvolle Vampir, ne, er trinkt dein Blut und macht deinen Hals frei, klar. Aber Lukas hat auch dafür Beweise gefunden, dass die Zombies nicht völlig asexuell sind.
Ja, was es alles gibt, ne? Zombies, die auf Sex stehen, mit so langen spitzen Zähnen und so umhängen und dann werden sie zu Fledermäusen.
Ihr seht, wir sind Horrorexperten und Erotik natürlich nicht abgeneigt. Das ist Ausnahme der Rose.
Wäre zum Beispiel eine Abweichung aus religiösen Gründen akzeptabel? Oder sagen wir mal im Falle einer Geiselnahme?
Naja, du solltest schon nett mit deinen Freunden trinken können, Julian. Na. Aber vielleicht kannst du einfach nicht so viel trinken. Denn sonst hast du Lust auf fettiges Essen und auf andere ungesunde Getränke. Und wir fangen wieder bei Null an.
Botschaft angekommen.
Felix, so, jetzt haben wir ja schon das zweite Mal etwas aus diesem Hörspiel gehört und es ist ja doch was sehr Besonderes. Also ich denke, viele kennen das gar nicht oder haben das nur so am Rande wahrgenommen, aber man hat ja doch eine gewisse Kompetenz, die man mitbringt, weil das Thema ja eine bekannte Marke ist, die in einer Transformation jetzt hier wiederkehrt. Also deshalb fand ich das auch eben so ein spannendes Thema, zu gucken, was kann man aus einem sehr bekannten Stoff machen, offensichtlich so humoristisch angehaucht. Aber ich hätte erstmal eine Verständnisfrage, Felix, und würde gerne da den sogenannten Elefanten im Raum adressieren, wie du immer sagst. Wenn man sich das zum ersten Mal anguckt, diese Titel und die Cover der Reihe. Also es gibt 4 Hörspielepisoden in dieser Neuauflage und die heißen eben Die 5 Freunde essen glutenfrei. Darüber sprechen wir auch heute. Aber eben auch Die 5 Freunde sind jetzt Helikoptereltern. Die 5 Freunde haben Spaß am Teambuilding. Und Die 5 Freunde machen Schluss mit Alkohol. Und das gibt's dann eben mit so ganz klassischen Coverbildern, als wäre es noch so straight 1950. Wie lange, Felix, hast du gebraucht, um festzustellen, dass es sich hierbei gar nicht um Memes handelt, sondern um wirkliche Hörspiele beziehungsweise Bücher? Hast du das gleich verstanden?
Nee. Ich hatte mein erster Kontakt damit war während Corona irgendwann, wahrscheinlich vor 3 Jahren oder so, war tatsächlich ein Meme. Also ich dachte, es sei ein Meme. Es war aber das Cover eines dieser Bücher. Die kommen ja aus dem Englischen. Du wirst darüber gleich nochmal reden. Und da gibt es mehr Folgen als im Deutschen, weil die offenbar sehr erfolgreich laufen. Und da gab es 5 on Brexit Island. Und das ist total viral gegangen. Und da dachte ich, ja, das hat so ein Gag, hat jemand gebaut, ne? So wie hier auch in Deutschland gab es doch vor einiger Zeit so diese Conny, ne? Diese Conny-Kinderbücher, Conny verprügeln Nazis in Leipzig und sowas, was man sich da bauen konnte. Ich dachte, das wäre sowas. Und dann habe ich irgendwann gerafft, ach nee, das gibt's ja als Buch. Da war ich auch damals schon mal auf der Wikipedia-Seite irgendwie und habe das irgendwie so angelesen oder so, worum es da geht. Und dann habe ich irgendwann gerafft, ach, jetzt haben sie das übersetzt und als Hörspiel gemacht. Das war aber deutlich später, dass ich das gemerkt habe.
Ich denke, das ging wahrscheinlich den meisten so, dass man zuerst dieses hilarious, würde ich sagen, Cover gesehen hat mit diesem Untertitel, der halt diese Welten verbindet, die halt nichts miteinander zu tun haben vermeintlich. Also so einen gegenwärtigen Zeitgeist mit dieser betulichen 5-Freunde-Ästhetik da aus den 50ern, 60ern von Enid Blyton. Und dieser Kontrast ist natürlich schon der Witz. Ja, und dann ist natürlich die Frage, warum wird überhaupt noch erzählt? Denn der Witz ist ja eigentlich in 2 Worten bei uns schon, also Essen glutenfrei, damit erzählt sich der Witz. Und jetzt soll es aber noch, ja, ein Rattenschwanz ist ja zu wenig gesagt. Also jetzt kommt ja noch der wahnsinnige Content zu diesem Witz. Also mich hatte da so ein bisschen tatsächlich interessiert auch so eine Faszination des Scheiterns, weil ich gleich gedacht hatte, das kann ja nicht gehen. Also so einen Witz so in die Länge zu ziehen und bin dann aber jetzt, wo ich das gehört habe, doch noch mal maßlos enttäuscht. Also dass es so lustlos gegen die Wand fährt oder also so chancenlos. Also weißt du, wie du immer sagst, wenn man mit dem Dreirad auf die Autobahn fährt, ne, und dann so, huch, ich kann ja gar nicht mithalten. Also dass man sich so eine Bürde, einen 2-Wort-Witz auszuerzählen, tatsächlich annimmt, ist ja auch ein bisschen Huspe. Also da traut man sich ja was zu. Und dann siehst du das Produkt und siehst, sag mal, du hast ja nichts mitgebracht. Also das ist ja total lost. Also so habe ich das erlebt, dass ich zwar gedacht habe, oh wow, ist bestimmt spannend zu sehen, wie das Projekt scheitert, war dann aber doch entsetzt, dass es so wenig Kompetenzen überhaupt mitgebracht hat. Was dachten die denn, wie das läuft?
Ja, also darüber wird noch zu reden sein. Ich glaube, du hattest das Beispiel neulich auch schon mal gebracht. Mich hat das sehr erinnert an einen Postillon-Artikel, also so eine Fake-News-Überschrift, wo man sagen muss, okay, Manuel Neuer vor Comeback, er spannt nochmal im Skiurlaub aus, ja, sowas. Also solche Gags, war jetzt geiler formuliert, also weißt du, was ich meine? Kurz bevor er zurückkam, hat Postillon geschrieben, so, er macht nochmal Skiurlaub, weil er doch ein Jahr ausgefallen ist, weil er beim Skiurlaub sich verletzt hat, ja. Das ist ja funny, so, wenn das gut formuliert ist, bei mir war es jetzt gerade nicht gut formuliert, aber den Artikel dazu zu lesen, München, ja, Manuel Neuer soll dem vernehmen, ja, nee, fertig, lass einfach. Ich weiß, ihr braucht eine Website und ihr wollt das irgendwo Klicks einzahlen, aber leider ist euer einziger Selling Point halt irgendwie so ein One-Liner und es ist ja auch okay, das ist ja schon ganz schön was und so ähnlich ist es hier auch. Und ich möchte betonen, man muss auch mal darauf achten, du hast die Beispiele ja vorgelesen, die im Deutschen jetzt hier übersetzt wurden, ist das überhaupt alles gleich stark? Also Essen glutenfrei, ich weiß schon, da werden so Klischees reingeworfen, Helikoptereltern und macht Schluss mit Alkohol. Das sind alles ganz unterschiedliche Zuschreibungen, die auf ganz unterschiedliche Charaktere fußen müssen. Und dass zum Beispiel die fünf Freunde, wenn sie alt sind, Helikoptereltern werden, das halte ich für total logisch. Das ist im Original schon da angelegt, diese Spießigkeit. Deswegen, ich sehe den Witz da schon gar nicht. Aber ich will nicht vorgreifen.
Ja, also man merkt so ein bisschen, es ist so vielleicht, bestenfalls kann man so über den Hipster mit und über den Hipster so lachen, ne? Glutenfrei, Helikoptereltern, natürlich alles so ein bisschen diese vermeintlich so woke, alerte, westliche Kultur. Darüber könnte scheinbar der Witz laufen. Aber also, wir werden sehen, so ist es eigentlich auch, nur bedingt. Ich stelle dir am Anfang immer gern die Frage, warum diese Folge? Du hast ja auch jetzt eben nochmal erwähnt, es gibt 4 Hörspielfolgen und mich hätte eigentlich mehr das mit dem Alkohol gereizt, so aus persönlichen Sachen, ne? Also dass ich mich gesund ernähre, Gluten, naja, finde ich schon auch wichtig, aber so Alkohol ist in meinem Alltag doch irgendwie noch mal mehr im Positiven wie im Negativen so spürbar. Aber da habe ich dann gedacht, nee, das ist dann schon wieder so aufgeladen. Ne? Dann muss man hier anhand so eines unoriginellen Hörspiels dann noch mal sich selber therapieren, fand ich dann nicht so gut und deshalb habe ich gedacht, dass die erste Folge, das Thema ist sehr universell, aber auch sehr egal, ne, ist recht wenig aufgeladen. Also mit Alkoholismus, so da denkt man schon so huch. Und bei glutenfrei denkt man, ach ja. Aber Felix, um diesem Hörspiel ein bisschen zu nahe zu kommen, brauchen wir doch den Klappentext, oder? Soll ich den mal vorlesen?
Oh ja, mach mal.
Vielen Dank. Ich muss gleich sagen, genau wie das Hörspiel ist der Klappentext genauso auch zu lang. Also das ganze Projekt krankt auch an so einer Übererfüllung in Form von einer Verlabertheit. Deshalb seht es mir nach, ich habe am Anfang oder am Ende etwas gekürzt. Er ist immer noch lang genug. Der Klappentext. Als Dick Anne ein hippes Kochbuch zum Geburtstag schenkt, ahnt er nicht, was er damit ins Rollen bringt. Anne erkennt, dass die ganze Gruppe sich mit ihrer westlichen Ernährungsweise selbst vergiftet. Ab sofort herrscht ihrer Gesundheit zuliebe ein neues Regiment. Doch nicht nur Zudels, Powerballs und der wunderbar entzündungshemmende Grünkohl beherrschen fortan ihren Alltag, auch ein Knurren im Bauch. Apathie und schlechte Laune schleichen sich ein. Werden es Julian, George, Dick, Anne und Timmy schaffen, an ihrer neuen Ernährungsweise festzuhalten, ohne sich dabei gegenseitig an die Gurgel zu gehen? Wie gesagt, selbst der Klappentext hat keine Ahnung von Dramaturgie und Limitierung. Also das ist sowieso, wie gesagt, das größte Problem des Hörspiels. Es will die CD-Länge füllen. Also da würde ich gleich schon mal ansetzen. 45 Minuten hätten hier gereicht. Es sind, glaube ich, 70. Aber gut, sag nochmal, wenn du auch was zum Klappentext hast, Felix.
Ja, er ist zumindest ehrlich. Der ganze viele Text kann nicht verbergen, dass es tatsächlich, und das wird jetzt den Hörenden da draußen wahrscheinlich auch aufgefallen sein, es ausschließlich um diese ohnehin schon recht langweilige Gluten-Ebene geht und es etwa nicht so ist, dass das jetzt so eine Art Motiv ist, sie sind gerade in so einer Phase und müssen jetzt da irgendwie so einen Fall lösen, denn wir haben hier ja immerhin eine Abenteuergruppe, sondern es ist genauso, wie es da steht. Es geht ums Essen und sonst um gar nichts. Man wartet die ganze Zeit, wann kommt ein Kriminalfall, gibt es Schmuggler? Passiert irgendwas? Nee, es passiert nichts. 70 Minuten lang nicht. Also Hut ab.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich denke, wenn da jetzt noch so ein Kriminalfall reingeprügelt worden wäre, hätte ich bestimmt gesagt, ach, den hätten wir mal rausschmeißen können, der interessiert mich gar nicht. Jetzt ist er tatsächlich weg und es gibt quasi nur das Geplänkel, das ins Nichts gehende Geplänkel. Und ich kann nicht sagen, dass ich besonders glücklich darüber wäre. Also jetzt würde ich dann doch denken, ein kleiner Bankraub oder ein Schatz irgendwo im Moor hätte ich doch noch gerne mitgenommen. Und er hätte auch irgendwie noch reingepasst, also in dieser vielen Redundanz hier. Aber ich gebe den Inhalt vielleicht nochmal so mit meinen eigenen kindlichen Worten wieder. Also tatsächlich so, Anne liest ein Buch und stellt die Ernährung für die Gruppe um. Das ist schon mal auch sehr zentralistisch organisiert, diese Sache. Und dann gehen sie nochmal zu der Mutter von der einen und allen geht es schlecht mit dem besseren Essen und sie werden dann so misstrauisch gegeneinander, dann wird noch gecheatet und du denkst, sie haben sich wieder gefangen und dann passiert nochmal dasselbe, sie sind wieder misstrauisch, wieder hat einer was gegessen Und dann kommt der große Höhepunkt, sie fahren irgendwie aufs Land nochmal raus. Also es werden so ein paar Sachen abgeklappert, die man kennt. Also Onkel Quentin taucht auch einmal völlig unmotiviert auf. Man ist plötzlich wieder auf dem Land. Und da haben sie Probleme, glaube ich, mit ihren Rädern und werden von irgendwem eingesammelt, einem Country-Typen, der einfach mal 5 Leute und ihre Fahrräder mitnehmen kann auf seinem Pickup vermutlich. Und der erkennt sie dann als 5 Freunde. Also die 4. Wand wird eingerissen. Plötzlich sind die 5 Freunde auch populär und werden auf ihren Ruhm, den wir ja sonst nur als Hörende kennen, werden sie plötzlich damit konfrontiert und müssen überraschend an der Schule eine Rede halten. Dann ist es vorbei. Felix, du bist ja ein exzentrischer Typ. Wie gefiel dir die Folge? Vielleicht hast du da ja irgendwas rausgezogen als Exzentriker.
Nee. Also wie gesagt, ich bin krank geworden, das spricht ja schon Bände. Ich bin eingeschlafen zwischendrin, ob das jetzt an der Krankheit schon lag oder weil es einfach nicht zum Aushalten war, kann ich nicht mehr beurteilen. Aber ja, ich habe mich an ganz vielen Stellen geärgert. Übrigens auch an ganz banalen Stellen. Reden wir sicherlich noch drüber, aber welche Figur was warum macht, ist meines Erachtens schon nicht konsequent. Also man will ja als Fan oder als Hasser von den 5 Freunden, wenn man schon hier sagt, die sind jetzt da Mitte 20 und wohnen zusammen in der WG, dann muss man natürlich die gleichen Figuren vorfinden. Und das wird nicht gemacht hier. So, es sind andere Figuren. Onkel Quentin agiert außerhalb von seinem sonstigen Charakter und so weiter. Ne? Da fühle ich mich total betrogen schon alleine. Mal vom Rest mal ganz abgesehen. Ne? Aber ich habe es überhaupt gar nicht verstanden. Und ich verstehe auch den Erfolg der Bücher nicht. Keine Ahnung.
Aber ich glaube nicht, dass das so ein Erfolg ist. Jetzt können wir da vielleicht nicht mit Zahlen glänzen, aber ich glaube, das ist schon nicht mehr aktiv. Da wurden sehr viele in sehr kurzer Zeit rausgehauen. Dann ist das aber jetzt auch abgeschlossen. Also das ist jetzt kein ongoing Erfolg, nur weil in England ein paar mehr Folgen rauskamen. Aber vielleicht reden wir einfach mal über dieses ganze Projekt. Denn wir gehen gerne noch dann ins glutenfreie Essen hinein, aber was ist das eigentlich für eine rätselhafte Geschichte, die hier passiert?
Ja, erzähl doch mal.
Felix, du hast dich ja schon sehr oft über Enid Blyton geäußert. Spricht man es auch mit einem harten P? Ich glaube schon. Enid Blyton müsste man sagen, oder?
Ja, hast du Blyton gesagt?
Ja. Ja.
Blyton, Pech und Pannen.
Genau. Enid Blyton hatten wir zuletzt immer mal wieder verhandelt und der Felix hat so eine Art, ist so von so einer Hassliebe jetzt langsam schon auf so eine Art Zuneigung gekommen. Also so, man kennt es ja, dass man, wenn man die ganze Zeit kapern isst, dass man es irgendwann schmeckt es einem doch. Hatte ich so das Gefühl, du und Enid, ihr seid jetzt so. Und deshalb müssen wir nicht so viel über Enid Blyton sagen. Da könnt ihr euch unsere alten Folgen mal anhören. Sondern wir reden jetzt über den aktuellen Autor. Denn es ist ja offensichtlich, ne, wir verhandeln den Zeitgeist, Helikoptereltern, das hat Enid Blyton ja alles nicht erlebt. Es ist ein Franchise, der auf ihrem Werk aufbaut. Und zwar ist der Autor Bruno Vincent. Felix, Bruno Vincent. Es gibt ein Interview mit ihm, da werde ich jetzt mal 3 Sätze draus zitieren. Da kann man auch mal so rausfinden, woher das überhaupt alles kommt. Er wird gefragt von Bento, dem hier Spiegel für junge Leute, mittlerweile eingestellt. Wieso schreibst ausgerechnet du die 9 Bücher? Also so reden die Leute beim Spiegel?
Ja, absolut.
Also die jüngeren Leute?
Nee, alle.
Ich könnte jetzt eine große Geschichte erzählen, wie mich edlem Künstler auf irgendeinem Berggipfel die Inspiration wie der Blitz getroffen hat, wäre aber gelogen. In Wahrheit ist es in Großbritannien einfach gerade in Mode, alte Buchserien mit einem humoristischen Twist ins 21. Jahrhundert zu holen. Und weil ich ganz lustig schreiben kann, hat mich der Verlag gefragt. Finde ich typisch britisch erstmal und angenehm, dass dieses Understatement, dass er jetzt sich nicht mit den Federn schmücken möchte und auch nicht gleich mit Promo einsteigt, sondern so ein bisschen auch durchblicken lässt, dass er nicht zu 100% dafür haftbar gemacht werden möchte. Also er lässt wenig Zweifel, finde ich, daran, dass es eine Auftragsarbeit ist. Ich kann das schon verstehen. Ne? Man hat ja selber auch mal, man schreibt ja auch mal irgendwas vielleicht für Geld. Aber Ich finde es so im Nachhinein, weil es doch auch eine Chance war, ein bisschen schade. Also ich zitiere da ja immer gerne, wenn ich in meinen Füller kotze und ihn ins Affenhaus werfe, kriege ich bessere Skripte. Ich kann es natürlich nicht in 100% beurteilen, weil ich habe ja jetzt nicht die Originale auf Englisch gelesen. Es gibt eine deutsche Version, es wurde auf Deutsch übersetzt und dann wurde es jetzt von Heike Dine Körting zusammen mit André Mininger als Hörspiel umgesetzt. Also es gibt mehrere Instanzen, die sich dadurch ja entfernen von dem wunderbaren Original von Bruno Vincent möglicherweise.
Ja, aber ob die jetzt da wirklich da die Handlung umgeschrieben haben, das glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das wird ziemlich nah dran sein. Also wenn der im Original eine tolle Geschichte gehabt hätte, dann hätte man die jetzt nicht dekonstruiert zu dem, was jetzt rauskommt. Ist wahrscheinlich noch mehr Handlung drin als im Original.
Es ist auch so, man kann in dem Interview auch nachlesen, dass er mitunter 5 Bücher gleichzeitig abgeben musste. Also er hat dann eine Deadline und dann musste er eben nicht ein Skript einreichen, sondern 5. Und da bekommt der wahrscheinlich jeder, der schon mal einen Stift in der Hand hatte, eine Ahnung, dass dann irgendwann vielleicht die Qualität nicht mehr im Vordergrund stand, wenn man halt auch so viel Content liefern muss. In England gibt es 13 Episoden, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, die da erschienen sind. Und da gibt es zum Beispiel eben auch, wie du gesagt hast, Famous Five heißen die 3 Fragezeichen ja in England. Die 5 Freunde natürlich, Spaß. Die 5 Freunde auf der Brexit-Insel gibt es da. Und eins, das fand ich aber ganz attraktiv, wieder vom Titel. Ne? Die Titel sind ja eigentlich der einzige Star. Die 5 Freunde verlieren Dad im Gartencenter.
Aha, okay.
Das ist eine lustige Vorstellung. Also dann, man geht so in so ein schönes Gartencenter und Vater ist so begeistert, dass er irgendwie immer abwandert oder was.
Ja, oder so eine Ageism-Geschichte, weißt du, wo der Rentner, hahaha, er findet nicht mehr nach Hause, lustig. Sowas wahrscheinlich.
Hätte man das als Autor retten können? Weil, weißt du, die Handlungsanweisung ist ja ganz einfach. Du hast diesen witzigen Titel, ne? Wir haben es ja schon gesagt, der sich einfach mit einem Blick erklärt und eigentlich schon durch ist. Und dann kommt jetzt der Auftrag, daraus was zu machen. Hätte man das als Autor irgendwie retten können? Und da muss ich natürlich jetzt sagen, vielleicht auch, weil es so schlecht gelungen ist, hier so Challenge accepted. Also, wo ich dann denke, das hätte ich vielleicht doch besser gekonnt als diese Nassmüllnummer hier. Also ich denke, man hätte sich konfrontieren müssen als Autor mit dem absoluten Problem, dass du halt natürlich nichts hast außer diesem Gag, dieser Überschrift. Und irgendwie diesen Mangel vielleicht auch zu adressieren. Also vielleicht irgendeine lustige Meta-Ebene auch noch reinziehen oder so. Aber einfach nur so das Buch so voll labern. Es gibt ja auch Leute, die dann in der Prüfung, wenn dir nichts einfällt und du hörst halt einfach nicht auf zu reden. So ungefähr kommt mir dieses Skript hier vor. Und wenn man sich da so ein bisschen was rausgesucht hätte, also man hätte auf jeden Fall mehr Punchlines gebraucht. Auch wenn wir das jetzt hier so vorstellen in unserem Podcast, dann gibt's ja gar nicht so, dass man sagt, naja, es gibt so ein paar geile Gags, die dann verzerren dann so das Bild, weil man denkt, wieso ist so ganz lustig. Es gibt ja noch nicht mal diese Punchlines. Und da hätte man auf jeden Fall sich ein paar einfach mal zusammen skribbeln müssen, hätte die dann einfach so mit der Gießkanne immer verteilt, dass immer mal wieder ein Lacher kommt. Und dann hätte man einfach noch mal ein bisschen mehr so abdrehen können in der Story. Wenn man eh davon ausgeht, es ist nur eine Auftragsarbeit, die nur im Laden liegen soll wegen dem schönen, lustigen Cover. Hättest du da was retten können, Felix? Oder wie wäre deine Idee gewesen?
Ja, wir müssen ja noch mal gleich ganz detailliert reingehen. Aber es ist tatsächlich so, du hast ja schon vorweggenommen, es sind gar keine Gags drin. Und damit sage ich nicht, oh Gott, ich habe so einen guten Humor. Sorry, das zählt für mich nicht als Witz. Sondern ich sehe natürlich, wenn versucht wird, einen Witz zu machen, ob ich den dann witzig finde oder nicht, ist was anderes. Es sind keine drin. Es ist in der ersten Szene des ersten Hörspiels, wo man kenntlich machen müsste, okay, worum geht's jetzt hier, was ist der Ton? Da hätten Witze kommen müssen. Und da sind keine. Das ist auch nicht der Versuch eines Witzes. Und was halt auch einfach auffällt, ist, du hättest halt trotz allem, haben wir vorhin schon gesagt, so eine Story gebraucht, die irgendwie so ein bisschen dann was anderes erzählt als diese 4 Dudes da, ne? Du hättest keine Ahnung, dann machst du halt irgendwie so eine banale Schmugglergeschichte und alle sind total schwach, weil sie halt sich nicht richtig ernährt haben und brechen zusammen. Und irgendwann, keine Ahnung, isst einer wieder die Schweinshaxe und fasst dann den Schmuggler Und dann wird der vielleicht noch, weißt du, sind sie in einer alten Mühle und dann fällt am Schluss ein Sack Weizen runter und dann ist der ohnmächtig. Sowas in der Art, dass du dieses Gluten, dass du es irgendwie noch so ein bisschen so humoristisch einbaust, so. Was heißt das alles, Gluten? Aber es geht die ganze Zeit nur darum, so, ja, ich habe so Hunger, ich möchte das nicht essen, ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Es ist wirklich, und da muss man auch kein irgendwie toller Autor sein, sondern ich garantiert denke, dass jeder von euch, wenn er dieses Hörspiel hört, so, man denkt die ganze Zeit, wann geht's weiter, warum passiert nichts? Warum passiert nicht das zum Beispiel? XYZ. Das denkt man die ganze Zeit.
Ja, mir gefällt dein Pitch jetzt auch schon sehr viel besser. Also so dieser Popeye-Moment mit dem Spinat oder dass es dann eben irgendwas anderes sei und dadurch ergibt sich was, weil du wärst ja auch frei, das ein bisschen drüber zu erzählen. Weil die Tatsache, dass das jetzt so realistisch ist, also das ist vielleicht das Problem oder die Prämisse, dass man das so real halten möchte, aber das tut der Story ja nichts. Also es ist ja nicht so, als würde man dann sagen, ah, okay, das ist dadurch so ein wunderbares Fassbinder-Werk, was so einen Naturalismus hat. Das hat es ja auch nicht. Also es ist ja immer noch total klischeehafter, stereotyper Scheiß. Also nur, dass er sich nicht traut, irgendwas anderes zu erzählen. Ja, lass uns mal in die Story reingehen. Komm, wir möchten jetzt hier auch noch mal was hören, sonst glauben uns die Leute doch nicht, wie schlimm das ist.
Schon wenige Tage später gab George offen zu, bei der Verabschiedung eines Kollegen ein Stück Schokoladenkuchen gegessen zu haben. Julian und Dick hatten nach der Geburtstagsfeier am Freitag die Küche nachts mit hängenden Köpfen betreten. Eine Inspizierung des Küchenabfalls hatte ergeben, dass sich Kebabreste darin befanden. Und Anne selbst war plötzlich schwach geworden und hatte am Donnerstagnachmittag einen halben Keks verspeist.
Das war meine Lieblingsstimme, eine meiner Lieblingsstimmen. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Oder Felix, soll ich dich nicht im Pluralis Majestatis ansprechen?
doch, gerne.
Ihr kennt mich ja mittlerweile, Felix. Ich, Douglas Welbat, den mag ich sehr. Das ist ein Sprecher und Autor, auch aus den 80ern, jetzt natürlich schon dementsprechend etwas älter. Deshalb hat er dann auch jetzt so in die Sprecherrolle hier gewechselt, der Erzähler. Und der hat eben auch Macabros ist seine Stimme, einer meiner Lieblingsreihen, Friends. Und toll, dass er hier kommt. Aber auch das, es geht total lange los, dass Douglas Welbat irgendwie die Story erzählt. Und auch da ging es mir so, genau wie bei dem Cover, wo ich dachte, es ist ein Meme. Als ich das Hörspiel zum ersten Mal hörte, dachte ich, ach schade, das ist ein Hörbuch.
Ja, ging mir genauso, weil Linus hier ja schon mal ein Hörbuch reingeschmuggelt hat, saß ich gestern halb krank schon auf der Couch und hab laut geschrien, als ich das gemerkt habe. Hört den Anfang mal an, man denkt wirklich, es hört gar nicht auf. Und plötzlich kommt dann aber doch so eine Szene mit anderen Sprechern. Es ist, man weiß gar nicht, was es soll. Warum lässt es sich so wahnsinnig Zeit am Anfang?
Ich denke, es ist wirklich dieses ganz banale Ding. Weißt du hast eine Hausarbeit von 30 Seiten, musst 70 abgeben und fängst dann an, den Zeilenabstand erstmal höher zu jazzen und guckst nochmal, ob du nochmal irgendwie ein Vorgeplänkel einziehst. Also als gäbe es nicht die Möglichkeit, weil du musst doch nicht 70 Minuten auf einer Scheiß-CD mit einem Witz füllen, wenn 45 Minuten vielleicht besser wären. Und Douglas Welbat erzählt am Anfang so ein bisschen die Story, ne, dass die sind jetzt Mitte 20, die fünf Freunde sind immer noch befreundet. Und da habe ich auch schon gedacht, weißt du, wenn du so eine Vorgeschichte brauchst und du hast ja eh so wenig Beef, dann könntest du doch sagen, so, ah, vielleicht erzähle ich das in Rückblicken oder in irgendwelchen Bits, also, dass man es nicht so show, don't tell, dass du jetzt nicht so kurz vorlesen musst, wie ist die Lage, dass wir auf die treffen, sondern du zeigst einfach, wie sind sie dazu geworden oder bringst irgendwelche Beispiele, die sie eher illustrieren, über das Tun, statt das Sagen, dass sie jetzt so seien. Kommt mir so vor, als hätte der Hörspiel-Skriptautor überhaupt keine Handhabe hinsichtlich Texte. Ich kann mich irren, ne? Also warum nicht? So, jetzt geht's dann eben los, Felix, Anne. Wir haben es ja schon gehört, Anne ist so die kenntlichste Figur, weil sie die Story vorantreibt, sie möchte, dass das alle machen und alle machen das. Wie unterscheiden sich die anderen drei? Also gibt es noch eine Zuschreibung?
Ja, also ich hänge noch bei N, ganz ehrlich. Da bin ich schon raus. Ich verstehe es gar nicht. Ich bin kein Fünf-Freunde-Experte. Ich habe das früher gerne gehört, auch mal gelesen und so. N ist für mich, also die Original-Fünf-Freunde sind ja Klischees und die brauchst du ja auch in so einer Jugendgruppe. Na, da gibt's halt Georgina, genannt George, die so ein bisschen wild ist, so ein Wildfang, ne? Und sich da nicht in so eine Mädchenrolle drängen lassen will. Und N ist meines Erachtens die fragile, weltfremde, traditionelle junge Frau oder Mädchen, die jetzt eine ältere Frau ist, die genauso ticken müsste, damit ich sie wiedererkennen kann in einer Parodie, die irgendwie 15 Jahre später spielt. Warum ist N denn ausgerechnet diejenige, die jetzt mit glutenfreier Ernährung anfängt? Das glaube ich einfach nicht. Das ist die einzige, die ich nicht genommen hätte dafür. Weil sie halt irgendwie aus so einer traditionellen Welt kommt, ne? Ich hätte die jetzt gebraucht, ihr Klischee als Mensch, aber was ist denn jetzt mit Omas Gänsebraten? Den haben wir doch früher mal gegessen. Mensch, komme ich jetzt nicht drauf klar, ne? Die gerät in Schwingung, wenn sich die Welt ändert. Und ich verstehe nicht, dass die so bold ist jetzt und dann die ganze Gruppe da überzeugt. Also meines Erachtens stimmt da gar nichts, ja. Und die ganzen Figuren sind auch gleich, übrigens dann auch N irgendwann. Es ist ja nicht so, als wäre sie einer gegen drei und so zieht sich das durch, jetzt mach doch mal, sondern sie hat ja auch keinen Bock drauf phasenweise. Diese ganzen Figuren sind gleich. Es gibt eigentlich kaum Dissens. Und dadurch natürlich, wo kein Konflikt, keine Handlung, so ist das halt.
Ja, das gab es ja früher auch nicht, dass die fünf Freunde so den internen Konflikt haben. Und wenn man ihn dann wie jetzt hier zum Thema machen will, dann muss man ihn natürlich auch ausagieren. Und wie du sagst, also es gibt natürlich diesen Konflikt, dass Anne das befiehlt. Also sie hat eine sehr undankbare Rolle. Man hat auch das Gefühl, das tut der Stimme nicht gut. Also sie klingt auch so die ganze Zeit so, bei Marge Simpson heißt es immer Nagging, also so heißt es meckern. Es ist eine sehr negative Frauenrolle, die sich dadurch auch ergibt. Für mich ist das auch schon so ein Geschlechterstereotyp dann, dass die Jungs wollen irgendwie Chips und Fleisch und dann kriegen sie aber nur Paprika und einen Dip hingestellt und also dass gesunde Ernährung natürlich so ein weiblich konnotiertes Thema ist. Halte ich auch, wenn es um diesen Hipster und so einen Zeitgeist geht, auch für völlig überflüssig, das so erzählen zu wollen. Und einfach so ein eher reaktionärer Affekt, dass man sie damit betraut hat. Obwohl wahrscheinlich jede Figur, die diese Rolle bekommen hätte, hätte schlecht ausgesehen. Man könnte ja denken, es ist jetzt so der Herrenwitz, ne? Jemand kommt mit Körner, ne? Der Körnerfresser. Also das ist ja auch so ein ganz bekanntes Klischee, was dann wieder aufgewärmt wird. Dass man halt sagt, so der Müsli und so. Und das ist aber hier nicht so 100% durchgezogen, habe ich das Gefühl. Es werden schon Ernährungstipps gegeben, die irgendwie vernünftig sind und auch vernünftig gemeint sind. Also es geht um Zuckervermeidung, es geht um das Tierleid bei der Fleischproduktion und es geht um attraktive Gerichte, die man außerhalb von so fettigen Sachen essen kann. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt dann so schwarz und weiß. Aber gerade dadurch versteht man die Haltung des Hörspiels überhaupt nicht. Also man weiß gar nicht, ach ja, das ist jetzt realistisch mit dem Zucker. Aber gut, jetzt hören wir ja wieder, dass Timmy, der Hund, so unglücklich ist, weil er auch irgendwie nur Haferflocken kriegt. Also verstehst du die Haltung? Also wir wollen keine Ökos, ist es ja auch nicht. Aber was ist denn dann die Haltung?
Ja, das ist, lass mich in mehreren Gliedern antworten. Das Interessante ist, du stellst die Frage nach der Haltung. Das ist schon das Erste, was mir super auffällt. Denn die Frage nach einer Haltung bei Comedy oder dem, was sich so bezeichnet, stellt sich immer erst dann, wenn die Comedy nicht gut genug ist. Das ist so. Jeder Gag, der geil ist, jedes Format, das geil ist, da kannst du Nazi-Witze machen, sonst was, ne? das hält das System aus, wenn die Gags gut genug sind. Man kann immer noch darüber diskutieren, muss das jetzt sein? Natürlich ist das eine wichtige Diskussion, aber sie stellt sich nicht so leicht. Erst wenn was nicht lustig genug ist oder weniger lustig, als es behauptet, dann merkt man so, hä, irgendwie, das passt doch auch irgendwie alles gar nicht hier. Ne? Genau mit den Figureninkonsequenzen, die ich da eben beschrieben habe. Das fällt einem nicht auf, solange man lacht. Und hier gibt es eben sehr wenig zu lachen. Und dann, wie du zu Recht sagst, was ist denn da die Haltung eigentlich? Ne? Und Comedy oder sowas wie das hier braucht meines Erachtens keine Haltung. Interessant ist aber schon, dass wenn man mal die Gegenprobe macht und sich überlegt, wer könnte denn eine Haltung haben und genau auf so eine Erzählung kommen, dann ist man halt bei reaktionären, wertkonservativen Rechten. Also wenn ich mir die Social-Media-Arbeit der AfD vorstelle, wie die dann gegen Wokeism oder wie sie es nennen und Veganer und sonst was hetzen, genau so könnte das dann auch aussehen in so einer Parodie.
Man hat so das Gefühl, es soll so ein Boomer-Blick auf bewusste Ernährung gemacht werden und die so als lustfeindlich framen, wo man ja tatsächlich dann denkt, so okay, da steige ich jetzt echt aus, das ist reaktionär. Und vielleicht ist sich dann das Projekt dessen ein bisschen bewusst und federt das halt noch ab, indem es das nicht 100% der Lächerlichkeit preisgibt. Also es gibt zwar der Langeweile-Preis, aber eben nicht der Lächerlichkeit, sondern ich würde da schon dran festhalten, dass da ein paar Sachen erwähnt werden hinsichtlich Ernährung, die total vernünftig sind. Aber dann passt es halt überhaupt nicht zu dem halbgaren Joke, auf dem das ja so lange 70 Minuten rumreitet, dass die jetzt das machen müssen und dass sie so unglücklich sind damit. Felix, ich habe aber noch einen Einspieler für dich, den möchte ich uns nicht vorenthalten.
Darf ich raten, das Buch, das du gerade liest, heißt Portia einfach perfekt. Habe ich recht?
Woher weißt du das?
Ganz einfach, ich habe mein Leben danach ausgerichtet. Außerdem ist Portia eine gute Freundin von mir. Silvio Berlusconi hat uns auf einer Party vorgestellt. Wunderbare Nacht, wunderbare Frau.
So, Felix, das war der windige Cousin aus dem Knast, der sich sogar völlig random auf Berlusconi bezieht. Also da hat man das Gefühl, ah, jetzt ist er da, der Gegenspieler.
Ja,
das ist genau. Irgendwie so ein Typ, der auch was mit Ernährung macht und offensichtlich ein Scharlatan ist. Und wir erfahren es auch, weil er kurz mit den fünf Freunden eben über Ernährung spricht. Sie haben da irgendwie einen Termin bekommen und dann wieder zum Schluss, Achtung, 400 Pfund für die Beratung. Also da ist es klar. Also das ist jetzt der Gegenspieler. Und jetzt halte ich fest, Felix. Der taucht nie wieder auf nach dieser einen Szene.
Ich hab's durchaus gemerkt, ja. Aber halte ich fest, jetzt habe ich für dich noch eine Nachricht. Er taucht doch wieder auf. Was mich noch wütender gemacht hat, weil er hier nicht aufgetaucht ist. Er taucht nämlich auf. Ich habe heute Morgen mit letzter körperlicher Kraft, habe ich reingehört in Teil 2. Die Helikoptereltern. Fünf Freunde werden Helikoptereltern, weil ich mich gefragt habe, ach, haben die jetzt plötzlich ein Baby? Weil das taucht nämlich, ne, ich bin so ein Freund von Continuity und hier ist sehr, sehr wenig von einem Baby die Rede, also gar nicht. Deswegen dachte ich, wo kommt denn wohl dieses Baby dann her? Ne? Und halte ich fest, er taucht auf am Anfang der zweiten Folge in einem Recap von einem Kriminalfall, den wir nicht erlebt haben, wo dieser Cousin dann, weil er, wie du sagst, kriminell ist, das merkt man hier schon, offensichtlich verhaftet wurde mit seiner Freundin, glaube ich. Und kurze Zeit später steht das Sozialamt bei der Fünf-Freunde-WG vor der Tür und will ihnen dessen Kind andienen, weil das Sozialamt dazu gehalten ist, Babys dann bei Verwandten zu lassen, während die im Knast sind. So, also, und da war ich nochmal wütender, weil du wusstest doch schon, was du jetzt in der zweiten Folge schreiben willst. Wieso hast du ihn denn nicht hier verhaften lassen am Ende dieser Folge? Denn wir haben doch noch einen Gegenspieler gebraucht. Und dann hättest du am Anfang der nächsten Folge sagen können, hey, hört doch bei unserer letzten Folge, da ist doch euer Cousin verhaftet worden. Hier ist das Baby. Nein, es haben sie vergessen. Und dann musste schnell irgendwie, dann hörst du auch wirklich so Action-Szene in der Lagerhalle, die Polizei nimmt den fest. Du weißt gar nicht, warum wird der festgenommen. Es ist viel schlimmer, als man denkt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, bei Bruno Vincent, dem Autoren, da musste es wirklich sehr schnell gehen. Also man könnte sich vorstellen, dass es wirklich um Stunden gehandelt hat zum Schluss. Und da konnte halt nicht mehr ganz so viel Rücksicht auf alles genommen werden. Das ist eigentlich vielleicht, das ist vielleicht auch eine schöne Vorstellung, dass wie dieser Mann diese 5 Bücher gleichzeitig abgegeben hat. Und wir bewerten sie jetzt noch nach irgendwelchen Kriterien.
Ich habe den Eindruck, dass er womöglich, weil er 3-4 offene Tabs hatte unten in Word, dass er da möglicherweise auch an falschen Stellen weitergeschrieben hat, in anderen Büchern quasi, mit Teilen aus einem wiederum anderen Buch, und dass das halt beim Lektorat ganz normal niemand gemerkt hat, weil er ist ja, wenn du so lustig bist, ja, wenn der Verlag sagt, hier, das ist der sehr lustige Typ, dann ist der auch so heilig, dann, ach ja, ich verstehe überhaupt nicht, was dieser Absatz mit dem davor zu tun hat, aber es wird schon lustig sein. Komm, lass mal drucken.
Ja, ich sehe ihn so mit verdrehten Augen, ne, in einem ganz verrauchten Büro und dann immer auf so einen Tab hauen, drucken, 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 drucken. Und unten hupt der Verlag schon.
Ich sehe nur den Nick Specht aus den Simpsons.
Schöne Grüße, Bruno Vincent, wenn du das hier hören kannst. What the fuck was going on? Er ist ja Engländer und ja, versteht den Rest hier mal gar nicht.
Das hat er verstanden. Der wird bis hierhin gehört haben und dann jetzt das verstanden haben.
Er hat 2023 nochmal ein Buch geschrieben, eine Satire über Meghan und Harry. Low-hanging fruits, das ist ihm noch zu weit oben alles. Ja. Aber gut, ich finde trotzdem, weil Ernährung ist ein Thema. Felix, ich weiß, du ernährst dich wie ein verrückter Waschbär und sagst einfach, ne, ich lass mir das nicht verbieten von den Grünen, ne, die Ampel auf den Lebensmitteln, scheißegal, Hauptsache es schmeckt. Ja, aber ich interessiere mich schon auch immer über das Alter so ein bisschen für Ernährung, um da noch durchzukommen, ne, ins nächste Jahrzehnt. Und deshalb sind da auch ein paar Sachen drin, die ich ganz interessant fand, weil ich dazu einen Bezug habe. Und zwar müssen wir reden, Felix, über Spiralschneider, Blumenkohlreis und Zucchini-Nudeln. Oder Zudels, wie es hier heißt. Zucchini-Nudeln, Zudeln.
Isst du das gerne?
Weißt du, sagt dir das was? Also Spiralschneider, das ist ja dann so das Motiv. Es geht irgendwie relativ schnell los mit dem Spiralschneider. Ich denke, damit ist ein Julienne-Schneider auch gemeint. Der taucht ganz am Anfang auf und damit werden dann Zucchini-Nudeln gemacht. Ich sag gleich, was das ist. Und ganz zum Schluss schmeißt es Anne, ja, ich weiß nicht, warum sie ihn auf dem Fahrrad dabei hat, schmeißt den irgendwie in den Graben. Und das ist so das Ende, so als so zu zeigen, nein, na, wir müssen uns hier nicht zum Sklaven machen von dieser modernen Ernährung.
Ja, nie vergessen, sie hätte auch einen Schmuggler damit stellen können, aber nein, sie hat es einfach weggeschmissen.
Und zwar hatte ich das irgendwann mal gelesen, so Julienne Schneider, denken die Leute so, oh, Linus Volkmann, ne, er ist doch eigentlich so ein erdiger Typ, was macht der da? Und zwar ist das so ein Gerät, da kann man dann so eine Zucchini so reindrehen. Man muss es sich so vorstellen wie so ein relativ großer Spitzer. Und dann kommen da ja so Sägespäne von den Zucchinis, die quasi aber auch, weil es unterteilt ist, ja so länglich sind, also wie Nudeln. Und wenn man sich dann mal so, ich mache mir gerne Spaghettini Nummer 1, also diese ganz dünnen Nudeln, und dann mache ich die Hälfte. Entschuldige, was machst du, diese armdicken Miracoli Nummer 18 oder was?
Es gibt auch was dazwischen. Diese dünnen, schreibt uns, wenn ihr mit Spaghetti auch Probleme habt, die zu dünn sind, die kleben überall. Kein gutes Mundgefühl, zu dick auch nicht, aber richtig, ganz normale Spaghetti, Nummer 8 oder so ist das, oder 11 oder so, keine Ahnung.
8 oder 11 ist normal, ne? Also das ist ja wie pH-Wert 11, also irgendwo neutral ist 5,5. Also was ich auch ganz wichtig finde bei Spaghetti, hört mich an, al dente ist scheiße. Al dente ist so eine komische Haltung von Leuten, die denken so, oh, ich mache so gutes Essen, und dann kaust du noch auf den Nudeln drumrum. Knusprige Nudeln, vielen Dank für gar nichts al dente. Also richtig schön zerkochte Spaghetti Number One und dann drunter gemischt was von den Zucchini. Aber man hat dann halt eben noch Gemüse drin und es gibt halt nochmal so ein bisschen so einen anderen Flavor. Und du hast dadurch natürlich die Kohlenhydrate schon mal gehälftelt, wenn du quasi das so 1:1 mischst. Und es ist wirklich sehr befriedigend, da seine Zucchini zu spitzen und das so unterzumischen.
Ja, Leute, und so wie Linus das gerade jetzt hier vorgetragen hat, so ist das ganze Hörspiel, müsst ihr euch vorstellen.
Nein, Freunde, das ist meine normale Stimme und meine normale Geschichte.
Ach so.
Auch Blumenkohlreis, Felix, das ist ja dasselbe Prinzip. Du hast eben Reis, Kohlenhydrate und dann hast du vorher noch Blumenkohl abgekocht und mischst den da so drunter oder machst den ein bisschen klein und hast dann eben halt diesen Kohlaspekt noch drin. Also erweiterst so ein bisschen die Beilagen. Und das kommt hier auch vor. Und da hatte ich so kurz, war ich total geflasht, dass so Sachen, die mir selber vertraut sind aus der Küche, hier eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, zum Schluss ist es ja dann doch alles Humbug gewesen. Bisschen schade. Aber hier, Felix, würde ich auch noch mal sagen, es ist einfach ein völlig überholtes Klischee, dass gesundes Essen scheiße schmecken muss. Also jeder, der schon mal ein Smoothie am Maul hatte, ja, der wird ja wissen so, dass das nicht mehr schmeckt wie Lebertran. Also dieser Witz hätte vielleicht 1960 funktioniert oder 1980 vielleicht noch, als die Öko-Bewegung so losging und da dann so ein grundsätzliches Misstrauen war. Aber du kannst doch nicht 2020, als das geschrieben wurde, 2019, so behaupten, dass gesundes Essen nicht schmeckt. Das ist doch nicht die Prämisse, das ist doch nicht die Aufklärung, wo dann jemand sagt, endlich sagt's mal jemand. Mhm. Also da warst du ja auf so vielen Food-Festivals, wo dir irgendwelche veganen Heinis die geilsten Burger gemacht haben, alles pflanzlich waren und sehr gut, natürlich sauteuer, aber diese Grundannahme, dass es alles Lebertran wäre, wenn es gesund ist, die gibt es schon mal nicht. Und deshalb steht es ja auch so wackelig schon mal da und kann seine Haltung gar nicht entwickeln. Weil diese Ressentiments, selbst den Leuten, die Ressentiments pflegen, die werden wissen, dass das so nicht mehr ist.
Hm. Ich weiß nicht.
Nun stell dich doch nicht so an, Dick. Schluck es einfach runter.
Ja, man muss, man merkt es vielleicht auch an diesem Beispiel hier, man muss echt genau aufpassen bei dem Hörspiel, wenn es mal lustig geworden sein soll. Das ist mit Absicht jetzt so kompliziert formuliert. Manchmal merkt man, oh, ich glaube, dass da eben könnte eine Art Witzversuch gewesen sein. Und so ging es mir bei dieser Stelle, die ich hier mal kurz zeigen möchte. Wir hören es mal eben.
Powerballs.
Powerballs. Das hört sich ganz so an wie der Titel einer Fußballsendung auf einem billigen Fernsehkanal. Präsentiert von hübschen Models.
Oder wie ein spanisches Wirtschaftsbuch aus den 80er Jahren.
Eher wie ein Remake von House of Cards, angesiedelt in der Welt von Jane Austen.
Powerballs, das klingt ja wie bla bla bla. Das ist quasi jetzt so eine Liste, ja. Oh, Powerballs, was könnte das heißen? Und dann kommen jetzt so die ersten Assoziationen, die dem Autoren eingefallen sind, und die werden quasi dialogisch jetzt verteilt. Also wie so eine lustige Twitter-Liste ist das, ne? Und das erste hier, der Verweis auf die sichtbaren Brüste in den Werbepausen bei sexy Sportclips offenbar. Also es ist auch total, also erstmal der Verweis, dass mir das noch eingefallen ist, dass das sexy Sportclips hieß. Ja, aber es ist so kompliziert erzählt und dann noch so eine Referenz out of irgendwas, ich weiß nicht, wen das erreichen soll. Es gibt's auch gar nicht mehr meines Erachtens nachts. Ich weiß nicht, bin immer so müde, deswegen als Ausrede. Ich guck so spät nicht mehr fern. Aber das ist, glaube ich, auch sowas wie vor 10 Jahren. So, und oh Gott, also das ist wirklich schwierig humoristisch.
Ja, weil es ja auch so singulär ist. Du hast ja gesagt, es sind gar nicht so viele Gags. Es ist meistens einfach echt anstrengend, dieses ganze angezickte Gelaber untereinander, wer jetzt wieder was gegessen hat oder auch nicht und wer keine Lust mehr hat. Und dann kommt dann mal so ein Gag und dann verweist er auf die sexy Sportsclips, die der Felix, als er noch wacher war vor 10 Jahren, immer gerne scheinbar gesehen hat oder was.
Ja, absolut. Großer Fan. Wegen mir wurde das lange fortgeführt.
Felix, wie begegnest du selber dem Wunsch, dich gesünder zu ernähren?
Sehr verhalten. Also ich bin ja Vegetarier auch schon seit langem, seit sehr langer Zeit. Und da, ohne es nachzuprüfen, behaupte ich dann immer vor mir selber, ja, das alleine ist ja schon so besser als der Bevölkerungsdurchschnitt. Ob das stimmt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich auch so Trash dann immer esse. Aber ich achte tatsächlich wenig auf meine Ernährung. Deswegen bin ich auch nicht total schlank und drahtig. Aber mach dagegen dann Sport. Und beim Essen ist es so, bei uns zu Hause ist so die Regel so, also jetzt nicht ganz fix, aber es ist meistens so ein Tag was Gesundes, was vielleicht dann auch eben nicht so mundet. Und ein Tag so ein bisschen Trash, ne? So, also ein Tag dann irgendwie, keine Ahnung, vegetarische Bratwürste mit Kartoffelbrei oder so und ein Tag dann vielleicht ein Eintopf oder sowas.
Ach so, das klingt ja beides ganz geil.
Ja, ja, ich sag auch nicht, dass das eine mal besser ist, aber ich meine nur, da ist schon auch viel Fast, Vegan Fast Food dabei oder vegetarischer Fast Food.
Ach, das ist für mich echt der Durchbruch gewesen. Ich war ja auch, bin ja auch schon lange Vegetarier und fand es immer so schwierig, da dann die Leute davon zu überzeugen, dass man trotzdem nicht nur Erbsen und Möhren haben möchte, sondern eben auch dieses Convenience-Erlebnis. Und da kann man sich heutzutage nicht beschweren. Vielen Dank, Lebensmittelindustrie. Ja, ich habe das ja auch im Skript hier vermerkt. Wie begegnest du dem Wunsch, dich gesund zu ernähren? Und ich habe mir selber notiert, mit Schuldgefühlen.
Oh, klingt doch recht ambitioniert zumindest. Du hast dich doch eingelesen in die Welten.
Es ist ja nie genug. Man hat bei der Gesundheit immer das Gefühl, man könnte ja noch mehr machen. Und wenn man sich tatsächlich da so drauf kapriziert, dann wird es vielleicht auch schon wieder ein bisschen pathologisch. Also da möchte ich auch nicht ganz so genau hingucken, weil ich ja viele Sachen sehr manisch immer mache. Und wenn man da bei der Ernährung zu weit geht, dann kann es auch schnell so ein bisschen problematisch werden. Apropos Alkohol. Ich habe hier nochmal was Schönes für dich mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass die fünf Freunde in eine Bar gehen. Auch das, ne, eigentlich, du kannst einen Sketch daraus schreiben. Hier wurde es verpasst. Was passiert hier? Sie bestellen, ne, der Prämisse geschuldet, Mineralwasser und werden geschämt.
Na, was darf's denn sein?
Sie schenken doch sicherlich Mineralwasser aus. Also, das ist wie normales Wasser, nur mit Kohlensäure.
Yeah. Oh, ist das euer Ernst?
Vollkommen.
Also, ich weiß nicht, Felix, wurdest du schon mal für eine Bestellung, die du aufgegeben hast in einem Restaurant, ne, da dir bieten sie ja nur Sachen an, die sie haben, wurdest du dafür schon mal geschämt? Hast du schon mal dich schlecht gefühlt, weil du irgendwas bestellt hast, so wie es hier unseren armen fünf Freunden erging?
Nee, doch eher selten. Also, das ist eine museale Vorstellung. Also, ne, in Brauhäusern heute, ich war neulich erst wieder in einem, in Köln kommt man ja nicht drum rum. Früher wurdest du da rausgejagt, wenn du gefragt hast, kann ich bitte die Bratkartoffeln ohne Speck haben? Wurdest du auf den Domplatz gejagt und ausgepeitscht und jetzt gibt's da vegane Burger und sonst was und genauso ist bei Getränken. Also die Toleranz geht viel weiter als dieses blöde Klischee, was sich an dem hier immer noch festgehalten wird. Ich weiß nicht, ich kenne nur in Kneipen, dass man irgendwie was Alkoholfreies bestellt und dann von irgendwelchen Gästen da irgendwie, hey, was ist denn das? So, das kenne ich natürlich, aber vom Wirt eher selten.
Immerhin. Also ich kann mich noch erinnern in Köln, ich habe ja lange Zeit in Köln gewohnt, darf ich hier eine was erwähnen? Ja, bestimmt. Na, der Weiße Holunder. Die größte Affenkneipe in Köln. Da habe ich mal Jägermeister Cola bestellt und nicht bekommen, weil der Barkeeper meinte, das sei ein unattraktives Getränk oder sonst wie eine Zumutung für seine Barkeeper-Ehre da in irgendeiner scheiß Kölsch-Kneipe. Und obwohl es Jägermeister als auch Cola gab, wurde es nicht für mich zusammen in ein Glas verfrachtet. Dann habe ich es einzeln bestellt, dann wollte er mir das auch nicht geben, weil er geahnt hat, dass ich es händisch zusammengemischt hätte. Schöne Grüße, liebe Fans aus dem Weißen Holunder in Köln. Ein unangenehmer Laden. Also außer man steht auf arrogante Barkeeper.
Ja, hättest du es denn juristisch jetzt, wäre das safe gewesen, das im Mund erst zu mischen? Wäre das noch erlaubt gewesen? Man weiß es nicht genau. Ich war übrigens in meinem Leben fünfmal im Weißen Holunder und ich glaube, ich bin zweimal rausgeflogen und einmal ist mir, was war das nochmal? Da gab es einen freien Tisch, der auch nicht reserviert war, aber wir durften trotzdem nicht daran sitzen, aber es wurde keine Begründung geliefert. Irgendwie sowas. Und ist rausgeflogen, ist auch nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, der die ganze Zeit Ärger macht abends. Sondern irgendwie, ich weiß nicht genau, weil wir zu laut waren um 9 Uhr abends oder sowas. Also irgendwie sowas, das war auch wieder sowas, wo du denkst, okay, wenn es nachts um 1 ist, kein Problem, die Anwohner. Aber es war 9 Uhr abends und wir standen irgendwie draußen. Ich weiß es nicht mehr. Absolute Scheiße da.
Ja, ach, das freut mich. Ich habe immer so das Gefühl, ich werde, wenn ich das erzähle, so gegaslightend, weil viele da doch schon immer mal gerne hingehen und einen dahin bestellen. Dann sage ich immer, oh ey, da geht aber jemand anders an die Theke, da werde ich immer so komisch, egal was man da bestellt, ist immer irgendwie so ein bisschen das Problem ist, herrscht da. Und freut mich, dass du das auch. Ich dachte, du wärst da so Fan, ne? Dass du so einen eigenen Sitz da hast.
Nee.
So ein Babyhochstuhl.
Nee, ich war da auch immer nur eingeladen und die Leute, die da häufiger hingehen, mich eingeladen haben, die haben auch immer so, ja, ist ein bisschen kompliziert hier. Ja, gut, dann geh doch woanders hin.
Felix, jetzt läuft's ja richtig gut. Jetzt gehen wir nochmal auf einen wichtigen Aspekt. Wir haben ja über die 5 Freunde gesprochen, aber das sind ja eigentlich nur 4 Menschen. Es gibt ja noch den Hund. Ja. Und wenn man so eine Wiedervorlage hat von so einem Hörspiel, dann ist natürlich klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man ist froh, wenn man Onkel Quentin wieder trifft. Und natürlich ist auch der Hund wichtig. Und da finde ich eigentlich das Grundsätzliche ganz vielversprechend. Es ist natürlich immer noch derselbe Hund. Aber während die 5 Freunde natürlich mit 25 so richtig aufblühen, ist der Hund sehr alt.
Ja, wird das denn auch regelmäßig erwähnt in diesem Hörspiel? Ich bin immer so ins Delirium verfallen. Wird das regelmäßig erwähnt? Der hat Arthrose, hat 6 Kinder gezeugt, keine Ahnung, ist total langsam, ist verfettet. Ist das Thema? Nee, oder?
Ist es schon. Wir hören hier auch gleich mal was, denn er wird ja auch Opfer dieser Ernährungsumstellung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch ein sehr aufgeladenes Thema. Ich verstehe schon, wenn man sich vegan ernähren will, aber wenn man das dann für die Tiere auch macht, das ist dann gerne auch mal eine Kardinalsfrage, weil die Tiere können sich das ja nicht aussuchen und will man den Hund lieber barfen, also eben die ganze Zeit rohe Tiere ins Maul werfen oder gibt man ihm tatsächlich vegane Ernährung. Wenn ich einen Hund hätte, ich würde ihn natürlich auch mit Pulver versorgen, aber ich hätte ein schlechtes Gewissen vielleicht. Und so geht es auch unseren 5 Freunden. Ich finde, hier wird am deutlichsten die Haltung, weil der Hund ja so überhaupt nicht mitreden kann natürlich und ist so Opfer von diesen vermeintlich zivilisatorischen Abwägen und man merkt an diesem Hund so, Gott, er findet es einfach furchtbar.
Warum soll er sich auf seine alten Tage einer Diät für Menschen unterziehen? Mhm. Deshalb habe ich ihm ein paar Würstchen aus dem Felsenhaus geschmuggelt. Aber ich habe doch nur versucht, ihn auf eine normale Ernährung für Hunde umzustellen und dich davon abzuhalten, ihn ständig mit Würstchen zu füttern. Ja. Die sind nämlich nicht gut für Hunde. Sein Magen verdaut die nicht ordentlich.
Man hört.
Und diese Szene endet, wir haben es gerade eben gehört, auf dem absolut der klassischen Pointe, wenn man nichts mehr Besseres hat, der Pups.
Stark.
Okay, Felix, bevor wir jetzt zu den Sprechern kommen, nochmal die Frage an dich. Wir haben ja schon über das Ende, wurde ja schon mal bei uns gestreift. Sie sind irgendwie dann auf dem Land und werden als 5 Freunde entdeckt und müssen darüber sprechen und sind sich gar nicht bewusst, dass sie ja eigentlich Stars sind. Also das ist ja, ich habe ja vorhin gesagt, es ist so schade, dass die Metaebene nicht gebrochen wird. Hier passiert es ja so ein bisschen. Also das, aber nicht so wirklich. Aber was zur Hölle, wie hast du das so erlebt? Wie findest du diesen Einfall? Ist ja schon einer.
Ich glaube, das ganze Ende ist nur deshalb geschrieben worden, um einen im Ansatz ganz guten Witz unterzubringen. Nämlich als N dann, glaube ich, sagt irgendwie, keine Ahnung, die essen dann da ganz normale Sachen. Und N ist ja auf diesem Trip, auf diesem Ernährungstrip und brüllt dann diese Kinder an, diese hunderte von Kindern in dieser Schulaula oder was das ist, so, ihr werdet alle sterben. Weil sie das Essen meint, weil die so weil die sich so ungesund ernähren. Und die denken natürlich, hier gibt's eine Bombendrohung. Ich glaube tatsächlich, das ganze Hörspiel ist nur für diesen Witz dahingeschrieben worden. Weil sonst sehe ich keinen Grund.
Und wenn man dann weiß, wie das nicht aufgelöst wird, also es gibt dann keinen wirklichen Tumult, sondern sie sagen dann so, ach nee, dann gehen wir mal lieber. Und dann heißt es noch so, ach, ein Glück sind wir nicht auf Twitter. Wenn man jetzt davon ausgeht, die Schulkinder twittern jetzt, was die 5 Freunde für Idioten sind oder was. Ja, dann haben wir es fast geschafft, Felix. Die Sprecher würde ich gerne nochmal ansprechen, denn es ist ja wirklich ein Skandal, wie gut besetzt dieser Mist ist. Es sind dabei ja die beiden Harloffs, Marek und Fabian Harloff. Felix, was sagen dir die?
Ja, haben wir schon öfter thematisiert. Wir hatten ja auch witzigerweise schon drüber gesprochen, dass Fabian Harloff auch Musik macht. Und er hat ja dieses Lied hier komponiert.
Mhm.
Dieses Titellied, was hier auch am Anfang und am Ende kommt. Und wir kennen sie ja von einer ganz, ganz frühen Folge, Ausnahme der Rose. Scrollt runter, bis ihr einen tauben Arm bekommt, nämlich die Funkfüchse. Da erleben wir sie als kleine Kinder, als kleine Buben.
Es ist wirklich, wer die Funkfüchse auch irgendwie als kultig in Erinnerung hat. Wir haben über die Folge gesprochen, die Haschischbande wird entlarvt, natürlich auch schon legendär. Da sind sie Bömmel und Bohne, also Marek und Fabian Harloff, die Brüder spielen da auch eine Rolle. Und wir hören einfach mal das Gegeneinander. Wir hören sie erstmal jetzt.
Ist das Reis oder Blumenkohl? Ich bin verwirrt. Zucchini-Spaghetti, Blumenkohlreis, was kommt als nächstes?
Ich fange mal an. Gemüse wurde in Kohlehydrate verwandelt. Ja. Wie wär's mit der Karottenkartoffel?
Und so klangen sie früher.
Mein Vater hat gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihm in die Stadt zu fahren. Mit vollem Munde hat er beim Frühstück gesagt, familiärer Fimmel, finde Funkfüchse, fachkundig, fehlen fesselnde Fairnisse.
Wie kommt er denn darauf? Hast du ihm was gesagt?
Und Felix, ich bin froh, dass du es nicht gesagt hast, aber der Running Gag geht ja noch weiter. Ich bin Facebook-Freund mit Fabian Harloff.
Ach, ja, richtig.
Schicke ihm regelmäßig auf dem Messenger Anfragen mit meiner Telefonnummer, was er genau sagen soll. Und ich krieg's, aber ich bin noch nicht mal on read, ne? Also okay. Er sieht das nicht. Aber irgendwie ganz abgeschaltet ist die Seite nicht. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Andererseits ist es so, ich mache ja immer dasselbe. Und ich selber hasse Leute, die immer dasselbe machen und sich wünschen, dass was anderes rauskommt.
Ja.
Ich muss dringend aufhören, auf dem Messenger diesem Typen zu schreiben, die es nicht liest. Das ist so ein Friedhof von meinen Anfragen. Also da, ich bin so wütend.
Ja, und deswegen schreibst du ihm jetzt mal bei Instagram oder TikTok.
Genau, aber du hast ja gesagt, er hat auch den Titelsong komponiert, der hat so ein bisschen Bibi und Tina-Vibes, der ist eigentlich ganz gut. Ne?
Ja, es fällt nicht schwer, aber es ist mit das Beste an dem Hörspiel.
Mhm. Wir sind die fünf Freunde, so wie gestern auch heute. Ne, wir können es nicht einspielen aus rechtlichen Bedenken, aber so ungefähr klingt es. Fabian Harloff ist dabei. Ja, finde ich schön, dass wir jetzt die beiden nochmal mit den Funkfüchsen und diese neue Version von ihnen da gegeneinander geschnitten haben. Also das ist wirklich Fanservice der Extraklasse. Es ist auch Heidi Schaffrath dabei und Jürgen Thormann. Von dem hört man ja auch immer viel.
Ja, also Jürgen Thormann als dieser Wirt, wir hatten die Szene vorhin ja schon besprochen, auch so ein bisschen traurig, dass er sowas sprechen muss. Heidi Schaffrath, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt. Bin mir relativ sicher. Ist es immer noch so, ich werde ein bisschen nervös, wenn ich die Stimme höre. Ich möchte mich dazu aber nicht weiter äußern. Würde mich immer noch über ein Autogramm freuen.
Heidi. Jürgen. Erfahrene Hörer des Bobcasts, kann man ja an dieser Stelle ruhig mal sagen, kennen Jürgen Thormann, der ist schon über 90 und gibt da auch immer noch mal Anekdoten zum Besten aus den frühen Zeiten der Europa-Produktion und hat es sogar hierhin geschafft, warum auch immer. Also ich hoffe, er macht es aus Bock und nicht, weil er noch arbeiten muss. Felix, ich weiß ja nicht, ob du in deinem Zustand dich erinnerst, aber das Ende ist noch nicht vorbei. Es gibt ja immer noch, wir sind ja jetzt hier mit den fünf Freunden, essen glutenfrei, wirklich durch, aber es geht dennoch weiter mit dem großen Quiz.
Oh je.
Zum Schluss gibt immer derjenige, der die Folge ausgesucht hat, noch ein Quiz raus und schaut mal, wie der andere so drauf ist. Bei Felix mache ich mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, aber halt durch. Ne, es wird so Multiple Choice werden.
Ich versuch's.
Ich habe natürlich jetzt gedacht, so was, wie soll ich ein Quiz machen zu einem Hörspiel, zu einer Hörspielreihe, die havariert ist, die nicht fortgesetzt ist und welcher Gag oder welcher Angle, wie ich als Battle-Rapper gerne sage, ist da überhaupt drin? Du wirst dich wundern, welcher kommt, aber er macht natürlich Sinn. Fabian Harloff. Wir kennen ihn alle. Ein deutscher Schauspieler von internationalem Format. Ist sicher nicht er. Nein, Felix, du musst deine Wut darüber, dass er deinen besten Freund ghostet, von seiner Lebensleistung als Stimme trennen. Bitte sei fair. Also, auch heute hat er uns wieder verzaubert als Julian. Er war die Viertel Aspirin auf den Monsterkater Fünf Freunde endlich erwachsen. Aber das dürfte dich interessieren, Felix. Auch sein Körper ist nicht ohne. Fabian mäht händisch 4 Stunden Rasen, wie er in einer Talkshow verrät, und joggt 6 Kilometer. Jeden Tag mit seinen Nacktkatzen. Nein, Spaß, mit seinen Hunden. Das von uns heute besprochene Hörspiel war es nicht, doch dieser Mann ist in Form. Wer war seinerzeit sein Gegner beim Sat.1 Promi-Boxen? Ich nehme an, das weißt du sowieso.
Nee.
Also, das Sat.1 Promi-Boxen, muss ich das irgendwie dir oder unseren HörerInnen erklären? Das erklärt sich auch wahrscheinlich durch den Namen.
Ja, ich glaube, das kann man sich vorstellen. Wann war das denn oder darf ich das nicht wissen? Weil so, ich weiß, dass es zuletzt mal wieder so Promi-Boxen-Aktivitäten gab im Fernsehen, aber da ich das nie gucke, ist mir das vielleicht früher auch nicht aufgefallen, dass das gab.
Ich habe mich auch gewundert, als ich dann so nachgeschlagen habe, wer da überall dabei war. Da habe ich gesehen, dass das über einige Epochen und auch über Sender, es gab es auch zuletzt dann eben bei ProSieben, ist es jetzt, ist so gewandert. Und ich möchte nicht sagen, aus welchem Jahr es ist, okay, weil ich habe, vielleicht ist das zu viel Einblick. Felix, gegen wen hat Fabian Harloff, hier unser Julian, gekämpft beim Sat.1 Promi-Boxen? War es Mola Adebisi? War es Carsten Spengemann? War es Jared Hasselhoff von der Bloodhound Gang? Oder war es Dustin Semmelrogge? Also das waren jetzt 4 Namen, Felix, und mit einem hat er geboxt bei Sat.1.
Das habe ich verstanden, ja. Die passen alle sehr gut. Ich vermute, du hast dir die gar nicht ausgedacht, sondern die haben alle teilgenommen, aber nicht gegen ihn geboxt. Das könnte ich mir vorstellen. Also vom Cast her würde ich sagen, die würden da alle mitmachen.
Genau, das sind alles Teilnehmer des Sat.1 oder ProSieben Promi-Boxens gewesen. Ich habe natürlich geguckt, wer ist am wahrscheinlichsten. Und am wahrscheinlichsten sind natürlich die, die tatsächlich dabei waren. Aber wer von ihnen hat gegen Fabian Harloff gekämpft?
Ist, kurze Frage, ist der von der Bloodhound Gang, ist das der, der die Maß leer getrunken hat, sie dann wieder rausgekotzt hat ins Glas und wieder getrunken hat? Also dieser Hühne?
Genau, der wohnt ja in Berlin und ist ja auch so ein bisschen eine popkulturelle Figur über die Band jetzt mittlerweile geworden hinaus.
Ja, also den würde ich ausschließen, weil das kommt mir ein bisschen unfair vor, auch wenn Harloff gut trainiert hat. Das könnte natürlich trotzdem sein, aber würde ich sagen eher nicht. Das den Semmelrock ist der Sohn oder was? Den habe ich nicht vor Augen.
Genau, ist der Sohn, der auch mal im Dschungelcamp war und da, glaube ich, recht früh dann aus irgendwelchen Gründen abgebrochen hatte.
Ah ja, okay, da habe ich gar kein Gesicht vor Augen, aber das kann auch an mir liegen. Ich schwanke zwischen A und B und ich glaube, Mola Adebisi macht gerne mal bei sowas mit. Ich nehme A.
Felix. Und dann wollen wir mal rausfinden, ob du recht hast. Es stimmt, es ist Mola Adebisi gewesen.
Ja.
Eine kleine Zusatzfrage, Felix, jetzt wo du deinen Streak hast.
Ja, wer hat
was
gewonnen?
Glaubst du, wer hat gewonnen?
Ja, genau. Klar. Harloff.
Das leider nicht. Ah, okay. Also tut mir leid, Mola Adebisi hat nach Punkten gewonnen.
Ah, okay.
Naja, das war recht früh, das war Anfang der 2000er. Mhm. Also es gibt diese Veranstaltung jetzt immer noch, und aber er war recht zeitig dann dabei.
Ich hasse ja Boxen, so wie Jagen. Also ich kann mir das nicht angucken, wenn sie Leute aufs Maul hauen. Das ist auch so ironisch, mag ich das nicht. Wrestling geht dann schon wieder, aber ich bin einfach kein Boxtyp. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ihr könnt gerne Boxen gucken da draußen, wenn es euch Spaß macht. Mir egal.
Das ehrt dich, denn du scheinst ja trotzdem ein ziemlicher Experte zu sein.
Richtig, richtig. Gut aufgemerkt, Linus.
Felix, das war nun 5 Freunde endlich erwachsen. 5 Freunde essen glutenfrei. Das der Untergang der Marke. Nochmal in einem ganz anderen Gewand war das gewesen. Felix, Nächste Folge suchst du dir wieder aus. Hast du schon eine Idee und kannst die mit uns teilen?
Nee, noch nicht. Ich bin tatsächlich noch am Überlegen. Aber es wird bestimmt was Schönes dabei rauskommen. Naja, dann ich fange mal an, so langsam Tschüss zu sagen, weil ich muss mich dringend hinlegen. Mir geht's sehr, sehr schlecht. Und ich kann voller Freude sagen, 5 Freunde, endlich vorbei. Mach's gut.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Name der Rose.